Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Schon wieder sind 4 Wochen um, höchste Zeit also für eine neue Folge. Heute ist der 27.05.2019. Gestern am 26.05. war Europa- und Kommunalwahl. Europawahl in ganz Europa, Kommunalwahl in Sachsen. Dies ist Folge 30. Es wird aufgezeichnet an einem Montag und wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich die Europawahl- und Kommunalwahlergebnisse schon verarbeitet, verdaut oder gefeiert oder betrauert? Ich kann gar nicht so richtig sagen. Also gestern Abend, ich saß vorm Fernseher und dachte, was ich da sehen muss, das ist ja wirklich krass. Darüber wird heute auch ein bisschen zu sprechen sein mit meiner Gästin in der heutigen Sendung. Ich sitze hier am Fritz-Förster-Platz in der Nähe der Uni, in einem sehr schönen, großen Büro, ich würde sagen Jugendstil, wenn ich das richtig gesehen habe, im Eingangsbereich und so, und sitze im Büro der Geschäftsführerin, einer Software-Schmiede, so geht software.de ist die Website, Saxonia Systems heißt das Unternehmen und ich freue mich jetzt, euch meinen Gesprächsgast vorzustellen. Dinge, die Sie noch nicht über Viola Klein gewusst haben. Geboren ist sie in Freiberg und sie war mal Leiterin eines Kindergartens. Heute leitet sie mit einem Geschäftspartner zusammen die Softwareentwicklung bei Saxonia Systems mit 275 Festangestellten, ca. 50 freien Mitarbeitern, 6 Niederlassungen. 2011 war sie Dresdnerin des Jahres. Udo Lindenberg ist ihr Trauzeuge gewesen bei der Hochzeit, was ich schon ziemlich hart faszinierend finde. Sie hat mir gerade gestanden, dass sie einen Schuhtick hat und ich, unfassbar, 300 Paar Schuhe nennt sie ihr eigen. Das finde ich fast noch krasser, als Udo Lindenberg als Trauzeuge zu haben. Richtig ausflippen kann Viola Klein, wenn sie.
Wenn ich jemanden dabei erwische, dass er lügt.
Und total entspannen kann sie, wenn
ich auf Meer gucke in Spanien.
Und jetzt herzlich willkommen in der 30. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Viola Klein, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Wie geht's?
Also ich würde sagen super. Im Moment noch. Wir gucken mal, was noch kommt.
Das freut mich sehr. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse und der Name ist Programm. Wie verstehen Sie den Begriff der Sächsischen Verhältnisse?
Naja, das ist, das kann man eng und weit fassen. Sächsische Verhältnisse beziehen sich auf das, was das Land Sachsen betrifft. Die Eigenheiten, die Individualität der Sachsen und des sächsischen Landes. Ja, die Sachsen waren immer schon ein bisschen anders, ne? Renitent und aufmüpfig und klug. Klug agierend manchmal, in der Politik oft nicht so. Aber viele Wissenschaftler, Künstler, kreatives Volk.
Sachsen sind schon was Besonderes, ja?
Ja, das denke ich schon, ja.
Und wir fokussieren heute ein ganz kleines bisschen unter den Sachsen auf die Dresdnerinnen und Dresdner. Sie sind Dresdnerin?
Ja, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Auch wenn ich jetzt in Berlin wohne. Ich sage immer, ich bin im Berliner Exil. Aber ich bin ja jede Woche in Dresden.
Ja. Was ist Ihre aktuelle Beobachtung über das Klima in der Stadt? Wie steht es in Dresden?
Ja, genau wie ich also das in Sachsen beobachte, ist Dresden da keine Ausnahme. Ich finde, dass die Gesellschaft zurzeit sehr gespalten ist. Und ich denke, dass das ganz stark mit den politischen Entwicklungen der letzten Jahre zu tun hat. Und ja, da müssen wir jetzt also ein bisschen weiter ausholen. Aber vielleicht kommen wir, also dann einfach mal ganz kurz. Seitdem es eine zweite Wende in der Stadt gab, nämlich, ich würde das auf 2014 beziffern, als Pegida entstanden ist und Dresden plötzlich die Hauptstadt von Pegida wurde. Und in Dresden auch die Möglichkeit gab, dass diese Vereinigung immer wieder vor der Frauenkirche oder vor der Semperoper zu sehen war, im Fernsehen, in den Zeitungen, weltweit. Das hat der Stadt nie gut getan. Und ich möchte mit dieser Vereinigung dann wirklich nicht viel zu tun haben. Aber am Anfang, unterstelle ich einfach mal noch, waren viele dabei, die einfach eine Änderung wollten, die Gehör finden wollten. Wer jetzt noch bei Pegida ist, der weiß, worauf er sich einlässt und der weiß, dass das also ein Verein ist, den ich so weder akzeptieren noch mit dem ich was zu tun haben möchte. Aber das hat die Stadt schon geprägt und zwar polarisiert in Befürworter und Gegner. Dazwischen gab es eigentlich kaum was. Und die Spaltung ging bis in die Familie oder Freundeskreise hinein. Besonders aufgefallen ist mir das im Facebook oder in Instagram, dass man dann plötzlich Bekannte oder Freunde wiedergefunden hat mit Meinungen, wo man gesagt hat, das geht doch gar nicht. Also das ist sehr traurig. Ich denke aber, hier hat die Politik, und jetzt meine ich nicht die einzelne Politik, sondern jede einzelne dieser Parteien, von ganz rechts bis ganz links, alle versagt. Was alle Parteien, die bisher am Start waren, geeint hat, war, dass es ein Grundverständnis an Werten gab. Nämlich Respekt vor anderen Menschen, diese sogenannten christlichen Werte. Ich bin ja weder religiös gebunden noch sonst was. Also, aber die sind ja eigentlich im Branding mit drin, in den Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind. Die spielen plötzlich gar nicht mehr die Rolle. Also diese Diskussion, diese unsäglichen Diskussionen darüber, sollen wir Menschen helfen oder nicht? Statt zu fragen, wie können wir den Menschen helfen? Also das finde ich schon sehr, sehr heftig.
Und das hat ja nicht nur das Klima in der Stadt angeheizt und in Bewegung gebracht, sondern eben auch im Grunde im ganzen Land. Und wenn ich auf den aktuellen Turn zum gestrigen Abend mache, wenn ich auf die Europawahl und auch auf die Kommunalwahl gucke, dann sind die Wahlergebnisse ein Beleg für das, was Sie gerade beschrieben haben, für die sogenannte zweite Wende. Das finde ich einen interessanten Begriff. Also wenn man auf die Infografiken schaut, die vom MDR, vom ARD oder ZDF, ich packe da auch noch ein paar Ergebnisse in die Shownotes, wenn ihr die noch nicht alle gesehen habt, dann könnt ihr da nochmal in die Zusammenfassung schauen. Wenn man auf diese Infografiken schaut, dann sieht man, dass die AfD vor allem im Osten der Republik, in Sachsen, wesentlich stärker gewählt wurde, auch mit Blick auf die Europawahl. Was ist Ihre Deutung dazu? Woran liegt das, dass die AfD im Osten so erstarkt ist? Also ich glaube, in Sachsen und Brandenburg stärkste Partei sozusagen, am meisten Zustimmung hat.
Ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass wir die letzten 30 Jahre nie wirklich reflektiert haben. Und nicht nur wir selber, sondern auch die Bundesrepublik. Eine Reflexion zu dem, was ist denn da passiert? Was war denn da vorher und was ist denn daraus jetzt erwachsen, ist nie passiert. Ich glaube, es gab in allen 5 neuen Bundesländern eine richtig großartige Entwicklung. Nur, und das ist aber kein Phänomen der neuen Bundesländer, sondern das trifft auf die anderen alle auch zu, die Entwicklung auf dem Land ist eher rückläufig gewesen. Und kein Mensch hat die Gegend zwischen Bautzen und Görlitz irgendwo im Blick. Ich glaube, die Menschen fühlen sich oft vergessen, vielleicht sogar verraten von der Politik, weil man ihnen nie zuhört und die Probleme dort überhaupt nie wahrnimmt. Ich glaube nicht, dass jemand ein großes Problem damit hat, dass nie jeder alles sofort kriegt oder nie alles an materiellen Gütern sofort hat. Das ist gar nicht mal das Entscheidende. Aber diese Wertschätzung für ein Leben, was man gelebt hat, das ist, glaube ich, deutschlandweit überhaupt gar kein Diskussionspunkt gewesen. Und viele, gerade Ältere, fühlen sich in ihrer Lebensleistung einfach nie anerkannt, gewertschätzt. Das ist ein Ausgangspunkt vielleicht oder ein Anlass. Und da kam eins zum anderen. Und dieses Mangelnde, sich auseinanderzusetzen mit der Vergangenheit, das ist nie gut. Das war damals nie gut, als der Faschismus besiegt war, aber nur in Anführungsstrichen besiegt war, weil der war ja nie besiegt. Denn der hat ja im Untergrund Reste gelassen.
Aber die Faschisten waren doch alle hinter dem antikapitalistischen Schutzwall.
Genau, das ist das, was uns erzählt wurde. Und das ist natürlich nie wahr. Das hat, in der DDR gab es das genauso wie in der Bundesrepublik. Hm. Also die richtige Aufarbeitung fand erst viele, viele Jahre später. Wir sind ja jetzt noch mittendrin. Und diese Aufarbeitung in der DDR, was war denn da gut, was war denn da, wäre da erhaltenswert gewesen? Und da gab es einiges. Und nie bloß den grünen Pfeil da. Ne? Es gab viele Dinge, die es wert gewesen wären, genauso anzugucken.
Ja, ja, und was man heute auch wieder diskutiert. Ne? Also,
und das ist nie erfolgt.
Beispielsweise die Polikliniken, also als eine Idee von
gibt es ja wieder, die heißen nur anders. Genau. Ärztehäuser heißen
genau.
Die jetzt.
Ja. Genau, ja, und eine Idee, die man sozusagen in den alten Bundesländern adaptiert hat und versucht sozusagen aufzumachen als medizinische Versorgungszentren heißen die.
Ich jetzt, mit meinem Hintergrund sage Kindergarten.
Ja.
Ja, also Kindergarten ist nie nur die beste, es war keine Erfindung der DDR, ne? Kindergarten gibt es seit dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Deutschen haben da schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Ich sage nur Fröbel mit den Fröbelgaben. Da wissen jetzt viele nicht anzufangen, aber das ist das Erste.
Packe ich auch in die Shownotes, wer Herr Fröbel war und was der so gemacht hat.
Ja, der hat die ersten Spielgaben für Kinder gemacht. Ne? Also Kinder wurden dann als Kinder schon gesehen und nie als kleine Erwachsene. Aber die DDR hat den Kindergarten, egal aus welchen, aus welchen Motiven heraus, wirklich super entwickelt. Wenn ich jetzt mal aus diesem Bildungs- und Erziehungsplan der DDR diese ganze politische Scheiße rauslasse, ist das ein wunderbarer Plan, wie man frühkindliche Bildung und Erziehung wirklich sehr, sehr gut machen kann. Und wie gut das war, sieht man ja, dass die Finnen den für sich übernommen haben. Und wenn wir jetzt mal PISA-Studien angucken,
da liegen die Finnen ziemlich weit
auf dem Platz 1. Ja, weil die anfangen, seit 1993, 94 haben die den Plan, den Bildungs- und Erziehungsplan des Kindergartens der DDR.
Das heißt, zur Wende, wenn ich es richtig verstehe, hat eine pauschale Entwertung des politischen Systems stattgefunden und damit einhergehend eine Entwertung der, heute spricht man von Lebensleistung der Menschen bis dahin. Also das, was aufgebaut wurde, was möglicherweise auch in irgendeinem VEB zwischen Bautzen und Görlitz an Arbeit geleistet wurde. Die Bude wurde dicht gemacht, weil sie ohnehin wahrscheinlich schon seit Jahren nicht rentabel war. Aber Menschen waren in Lohn und Brot. Die waren plötzlich, saßen auf der Straße und waren im Grunde genommen am Arsch.
Genau, das ist der Punkt.
Und dann sollen die sich als Gewinner fühlen, ne? Weil das böse System endlich weg ist.
Ich will jetzt nie in dieses Bashing damit reinhauen, aber ich denke, das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten oder Ursachen dafür, dass Menschen unzufrieden waren. Mhm. Und da gibt es noch ganz viele. Mhm. Wenn ich mir Frauen angucke, Gleichberechtigung der Frauen, ne? Alle reden drüber. Ich glaube, da waren wir schon mal weiter. Mhm. Und das ist jetzt so.
Also wir waren weiter zu DDR-Zeiten?
Zu DDR-Zeiten, natürlich waren wir weiter.
Okay. Das interessiert mich. Wo sehen Sie da sozusagen, was war damals in Anführungszeichen besser oder schlechter? Oder wo stehen wir da heute, was die Gleichberechtigung angeht? Das finde ich ja super interessant.
Ja, also die Gleichberechtigung in der DDR war eine andere als jetzt. Die war nie perfekt. Und im Z-Kader der SED saß auch nur eine Frau, die Inge Lange. Ne? Sonst waren da nur elitäre ältere Herren. Ja. Und dass mich da jeder richtig versteht. Und auch in den großen Konzernvorständen gab es keine Frauen. Aber Frauen waren völlig normal und gewertschätzt als Klinikdirektorinnen. Gab es. Nicht bloß als Ärztin oder Lehrerin, als Schuldirektorinnen. Also in ganz vielen Bereichen, meine Mutti war Betriebsdirektorin einer Taschenfabrik. Super. Das war mein Role Model. Wo finden Sie denn jetzt Role Models? Das ist unglaublich schwer. Und wie sollen junge Mädchen sich entwickeln ohne diese Vorbilder? Also ich glaube, das ist schon, da könnte man ewig diskutieren. Es werden zurzeit unheimlich viele Veröffentlichungen dazu gemacht und es gab auch Bücher. Ostfrauen verändern die Republik zum Beispiel, kann ich empfehlen, tolles Buch. Da werden Lebenswege beschrieben von Frauen, die in der DDR, also was weiß ich, alles gearbeitet haben und wie ist das weitergegangen. Und viele von denen, die die DDR erlebt haben, so wie ich, also die Hälfte meines Lebens habe ich da verbracht, oder fast die Hälfte, die erleben jetzt eine andere Welt. Aber was haben die von da mitgenommen? Was konnten die also als Positives mitnehmen? Oder was hat denen ermöglicht, das Leben so zu leben, wie sie es jetzt leben? Also ganz spannende Diskussion. Mhm. Ich war da in Berlin letztens auf einem Podium und da haben wir uns wirklich in der Wolle gehabt. Und zwar Frauen aus dem Westen, die das ganz anders erlebt haben. Und wo bis 1977 noch der Mann unterschreiben musste, ob die Frau arbeiten gehen darf oder nicht. Mhm. Das gab es ja in der DDR sowas nie. Ne? Also solche Dinge, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbild der Frauen, dass bestimmte Dinge möglich sind, das war ganz schnell zurückgefahren nach der Wende. Mhm. Und das wäre es wert gewesen, gerade an der Stelle weiterzuführen. Aber da sind wir schon wieder beim Kindergarten und da sind wir bei den Möglichkeiten, Schulhort, Betreuung, was ja jetzt alles wiederkommt. Gott sei Dank. Aber das sind so Dinge, die hätten einer Bundesrepublik gut zu Gesicht gestanden.
Ich erinnere mich auch, dass in diesem, also ich meine, es war Wolfgang Schäuble, der ein bisschen gewarnt hat und gesagt hat, lass uns das mal mit der Wende nicht zu schnell machen, sondern eher so ein peu à peu, ich will jetzt nicht sagen Beitritt, das recherchiere ich nochmal, das packe ich auch nochmal genau in die Shownotes, ich habe es gerade nicht 100% präsent, aber möglicherweise hätte ein nicht so sozusagen eine schnelle Wende deutlicher dazu geführt, dass man nochmal das Erhaltenswerte auch betrachten kann und nicht mit diesem, wir integrieren jetzt sozusagen die neuen Bundesländer oder wir stülpen das Westsystem einfach auf den Osten
über. So ist es ja passiert.
Genau, so, also das, so würde ich das jetzt verstehen wollen.
Der Herr aus dem Saarland, ich habe den Namen jetzt, Ossekar Lafontaine, der wollte ja, dass die DDR und die Bundesrepublik zusammenkommen.
Oder war es Ossekar
Lafontaine? Ja, die wollten das viel, viel, also auf eine längere Zeit. Ja. Wobei, das wär nie gegangen. Die Menschen hatten damals weder ein Ohr noch ein Verständnis dafür.
Es musste losgehen.
Es musste losgehen. Kann ich auch gut verstehen. Aber dann zu gucken, was ist in dem Einigungsvertrag drin. Mhm. Aber das haben wieder nur Herren gemacht. Jetzt sind wir wieder dabei. Ich bin keine Feministin. Aber das haben wieder nur Herren gemacht, Männer gemacht, die darüber überhaupt nie nachgedacht haben.
Ich finde, also möglicherweise lange ich dabei zu weit raus, aber ich finde, man ist keine Feministin, wenn man für Gleichberechtigung ist, sondern man ist sozusagen...
Ich halte das für normal.
Ja, genau, das glaube ich auch. Also... weil man möchte, dass Männer und Frauen sozusagen mit gleichen Standards und gleichen Rechten ausgestattet sind, ist man nicht zwingend Feministin. Also, ja, okay, haben nur Männer ausverhandelt. Wir sind jetzt schon so ein bisschen mittendrin. Das würde mich sehr interessieren. Was hat sich zum Guten und zum Schlechten verändert? Da haben wir jetzt schon so ein paar Aspekte besprochen. Wenn wir auf Dresden gucken, auf die Stadt schauen, was hat sich hier Ihrer Meinung nach positiv entwickelt?
Oh, jetzt geht mein Herz auf.
Also, ihr könnt es ja nicht sehen, aber sie sitzt mir gegenüber, strahlt wirklich bis zu beiden Ohren.
Also, die Stadt ist ja doch wunderschön. Die ist doch ein Traum. Wenn man in Dresden in der Innenstadt ist, also übrigens die äußeren Ränder sind inzwischen ganz, ganz toll. Also, muss man sagen, aber wenn man da drin ist und... dort steht oder ich empfange auf Besuch, internationalen Besuch hier in Dresden. Die sind hin und weg. Das ist so schön, diese Stadt. Die ist schon zu schön. Ja, also das ist ein bisschen wie Kitsch-Postkarte.
Ist es, oder?
Ja.
Also die Altstadt ist schon...
Ja, ja. Jetzt wird es Zeit, dass da mal was Freches reinkommt. Nicht Langweiliges, sondern Freches. Ne? Mhm. So ein liebes Kind vielleicht. So eine schöne Architektur von dem. Das hätte mir gefallen.
Ja.
Aber Spaß beiseite, das ist eine traumhafte Stadt geworden. Und ich zeige die jedem mit ganz viel Stolz. Hm. Das ist mit bürgerlichem Engagement, mit privaten großen Unternehmen, mit Immobilienfirmen hier, die also versucht haben, diese Stadt so herzurichten, dass man mit Freude durchgehen kann. Und das kann man wirklich. Mhm. Unabhängig von dem, was da so alles ringsrum passiert. Aber diese Stadt ist ein Traum. Mhm. Und ich schwärme überall, wo ich bin, egal wo auf dieser Welt, von Dresden. Und viele lassen sich beeindrucken von meinem Sprechen und kommen dann her.
Und dann machen sie private Viola-Kleinführungen.
Immer. Habe ich als Studentin ja schon gemacht. So Stadtbilderklärer hieß das früher. Und das mache ich jetzt ganz besonders gerne. Habe ich Karteikarten dazu, dass ich ordentlich, dass ich nichts vergesse.
Das ist ja großartig.
Das mache ich inzwischen in Englisch.
Haben Sie es mal auf Russisch gemacht?
Ah, oh, das ist lange her, ganz lange her.
Aber gibt es da noch Karteikarten?
Nee.
Stadtbilderklärerin, das ist ja großartig, toll. Ja. Aber ich kann das verstehen. Ich mache das auch ganz oft, wenn Kolleginnen oder Kollegen kommen und wir haben eine Tagung hier oder so. Nochmal abends so ein bisschen durch die Stadt laufen, das ist schon. Aber es ist auch so ein bisschen. Ja, es ist schon eigentlich zu schick, oder? Also in der Altstadt, das
ist wunderbar.
Oh, ich weiß auch nicht. Genau.
Aber da doch draußen sitzen im Sommer und ein Glas Wein trinken. Und
sich, ja, aber darf man doch nur bis 10, oder?
Ah ja, aber bis dahin kann man doch
schnell sitzen. Trinken.
Da muss man, das so schnell brauchen wir dann nicht. Für ein Glas braucht man nicht so lange. Aber das ist schon toll. Mhm. Und da kommen auch ganz viele, die das dann gesehen haben, die plötzlich ein anderes Bild dann auf die. Und übrigens, jetzt sind wir mal bei den Internationalen. Auch meine Kunden, die in den alten Bundesländern sitzen, die lade ich gerne hier ein. Und die sind jedes Mal hin und
die
weg.
Die barocke Perle an der Elbe eben, ne?
Ja, und die kommen alle wieder.
Naja. Sie, okay.
Ich bin ein Promoter für drin.
Ja, ich merke das schon. Mhm. Was ich interessant fand, das habe ich neulich in einer Diskussion im politischen Kamingespräch von dem linken Stadtrat Thilo Kiesling gehört. Die Hypothese, die kannte ich vorher noch nicht und das würde mich interessieren. Er sagt, das Stadtklima in Dresden ist so ganz anders als in allen anderen Städten Ostdeutschlands. Also er hat das sehr, sehr groß gemacht. Und hat gesagt, hier konnte auch sowas wie Pegida so super funktionieren, weil es kaum oder nur vergleichsweise schwachen zivilgesellschaftlichen Protest gab. Ich will das gar nicht kleinreden, aber Dresden konnte sozusagen auch Pegida in Anführungszeichen Hauptstadt werden. Anders als zum Beispiel Leipzig, weil nach der Wende alle Führungsriegen, er hat gesagt, alle Eliten ausgetauscht worden sind. Also alle DDR-Bürgerinnen und Bürger, die in Führungspositionen waren in Dresden, mussten dann ihre Plätze räumen für Menschen aus den alten Bundesländern, die hier rübergekommen sind. Er hat das gesagt, das ist an Gerichten passiert, das ist in Banken, Banken im weitesten Sinne passiert, Finanzdienstleistern und so weiter und so weiter. Und er sagt, diese Menschen haben nicht die intensive Bindung zu dieser Stadt. Stimmt, also ich habe lange darüber nachgedacht und dachte, ich muss mal eine Ursächsin und eine Dresderin mit Herz fragen. Was sagen Sie dazu? Stimmt es, stimmt es nicht?
Das stimmt schon. Also da ist was dran, sagen wir es mal so. Ja. Ganz so würde ich es nicht stehen lassen. Da ist was dran. An den Gerichten, das stimmt, Richter, Staatsanwälte und sowas. Alles, sitzt ja auch die Landesregierung. Und ein Großteil der Landesregierung, die das abgebildet hat, die ganzen Ministerien, also bis zu den Ministerialdirigenten und sowas, sind wirklich geholt worden. Mhm. Aus allen möglichen Bundesländern hierher. Manche erinnern sich ja noch an das Buschgeld, was es damals gab und sowas. Aber
manche meiner Hörerinnen wissen es nicht. Was ist das Buschgeld?
Na, das war für Leute, die aus den alten Bundesländern in der Woche hierher gekommen sind. Und da sie ja in eine unzivilisierte Welt gekommen sind, haben sie Zuschläge gekriegt. Ja, ja, ja.
Das ist ja was.
Und das hieß im Volksmund
Buschgeld. Weil man in Busch geht.
Ja, genau. Ja. Es ist lustig. Also jetzt kann man drüber lachen.
Ja, ich erlaube mir das. Ja.
Viele von denen, die am Anfang hier waren, sind ja geblieben. Hm. Und die haben eine große Liebe auch zu dieser Stadt. Wenn ich da zur Sparkasse gucke oder so, die sind ja seit über 20, 25 Jahren hier. Also das sind für mich keine Zugezogenen mehr. Das ist ja wie im alten Dorf, da darf niemand Neues kommen oder so Quatsch. Aber was man versäumt, dass solche großen Positionen im Justizministerium oder im Gesundheitsministerium oder sowas, dass die ja immer besetzt werden aus dem Netzwerk heraus. Mhm. Und ein Netzwerk bildet sich ja immer dort, wo man lebt und vielleicht mit wem man studiert hat, mit wem man Kontakt hat. Und wenn dann eben so ein Richter in Baden-Württemberg aufgewachsen ist und kommt dann hierher, hat jetzt also seine Dienstzeit zu Ende, der guckt sich natürlich zwangsläufig auch in Baden-Württemberg um. Mhm. Das ist halt so. Also Netzwerke, das ist ein großes Ding, da müssen wir hier aufpassen in Sachsen. Wir sollten auch Netzwerke gründen und an Netzwerken beteiligt sein. Mhm. Also ganz so stehen lassen möchte ich es nie, weil es hat sich ja was getan in den letzten Jahren. Aber für die ersten 10 Jahre trifft das auf alle Fälle zu.
Mhm. Mhm. Okay. Spielen für Sie die Kategorien Ost und West oder Ossi und Wessi noch eine Rolle? Und wenn ja, wann?
Manchmal ja. Ja, deswegen. Also im Prinzip, meinen Kindern, meinen Jungs ist das egal. Die haben die DDR kaum kennengelernt. Ne? Überhaupt die vielen Mitarbeiter, die ich habe, die im Wesentlichen sehr jung sind. Viele von denen sind sehr jung. Wir haben ein Durchschnittsalter von 32 Jahren. Also die waren damals gerade so auf die Welt gekommen. Ne? Denen ist das wurscht. Und das ist gut so. Mhm. Manchmal merkt man das noch. Es gibt zwei Dinge, die ich dann immer so höre. Also eine Frau, die da sitzt in der IT und der so ein Unternehmen gehört, das ist suspekt. Und dann,
auf sie bezogen.
Ja, klar. Und dann kommt die aus dem Osten, ne, mit roten Haaren, klar, logisch. Ja, das ist so jedes Klischee erfüllt, ne? Da kriege ich manchmal die Krise und dann nehme ich das entweder mit Humor. Also jetzt kann ich es mit Humor nehmen, sagen wir es mal so. Ich konnte das früher nie mit Humor nehmen.
Es klopft. Machen wir mal herein.
Ja, nur klar. Wir haben da Radio auf. Ja. Ja. Gut. So ist das Leben.
Freundlich, ja. Frau aus dem Osten, rote Haare, Leiterin,
ja,
IT.
Ja, ja.
Und dann kommt auch noch ein Mitarbeiter.
Schön, ja. Nee, alles gut.
Kein Problem.
Es ist tatsächlich so, dass man das jetzt mit Humor nehmen kann. Früher, nee. Früher hatte ich damit ein echtes Problem. Also ich habe da Dinge erlebt. Also ich bin zum Beispiel in Hamburg eingeladen von der IHK. Ich soll einen Vortrag halten. Und zwar über die Zeit meiner Firmengründung berichten. Das war 1997, also 7 Jahre nach der Wende. Und sitzt da vorne mit meinen ganzen Unterlagen. Und da sitzt jemand neben mir, ein Schuhmachermeister. Und der hat 3 Mitarbeiter. Und erklärt mir, weil ich Frau aus dem Osten, wenn ich mal Hilfe bräuchte, dann sollte ich ihn anrufen. Er hat ja um meine sächsische Aussprache gehört. So, und damals hatte ich aber schon, ich glaube, 100 Mitarbeiter. Na, egal, ich halte meinen Vortrag, komme da runter.
Das ist ja gut gelaufen für ihn.
Ja, gebe ihm dann meine Visitenkarte und sage dann, wenn Sie mal ein Problem haben, ne, rufen Sie mich an. Was soll man da sagen? Ja. Also da kommt so die Mischung, ne? Ja. Frauen traut man bestimmte Dinge nicht zu, was natürlich völliger Blödsinn ist. Mhm. Wir sollten einfach das ein bisschen leichter nehmen und einfach mal mit Humor über sowas drüber gehen. Das mache ich jetzt sehr gut. Und manchmal verblüffe ich dann mein Gegenüber auch mit mit so einem schönen Spruch, wo die, okay.
Also ich frage mich halt im 30. Jahr, ist nicht irgendwann gut so mit Ost und West? Und also haben wir nicht andere Themen, die uns wesentlich mehr beschäftigen sollten als dieses Zurückschauen? Ich verstehe schon, dass wenn Menschen sagen, also wir sind mit unseren Lebensentwürfen und dem, was wir geleistet haben, nicht gesehen worden. Und da sind tiefliegende Verletzungen. Das kann ich total nachvollziehen und das muss bearbeitet und reflektiert und gestaltet werden, fraglos. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es hilfreich ist, immer wieder dieses Ost-West-Ding aufzumachen, weil damit vertieft man, was möglicherweise, also ja, doch, ich glaube, man vertieft, was möglicherweise einfach irgendwann auch mal gut sein könnte.
Ja, ja, das kann man so stehen lassen, aber das wird uns trotzdem noch eine Weile begleiten.
Das läuft noch eine Weile.
Ja, ob das jetzt nun gut oder nie gut ist, ach, lassen wir es einfach.
Okay, machen wir. Sie haben gerade schon ein bisschen angefangen. Ich würde gerne noch ein bisschen in Ihre Biografie gucken, weil ich das total faszinierend finde. Sie waren Leiterin einer Kindertageseinrichtung, Kindertagesstelle, Kindergarten und sind jetzt Geschäftsführerin einer großen Software-Schmiede. Das haben wir schon mehrmals erwähnt. Wie haben Sie das gestaltet? Also wie kommt man von dem einen zum anderen? Bits und Bytes sind ja jetzt was anderes als Mumps und Läuse, so mit dem man sich da beschäftigen muss.
Naja, das wäre also sehr simpel. Es liegen ja auch viele Jahre.
Simpel kann ich. Simpel kann ich richtig gut.
Ja, da liegen viele Jahre dazwischen. Ich sage manchmal so als Scherz, was ja auch einen ernsten Hintergrund hat, eigentlich sind die Jungs heute nur ein Stück größer. Und ansonsten ist das mein Kindergarten hier. Ja.
Nee, also ich meine gelesen zu haben, Sie sind zur Wende arbeitslos geworden.
Ja, also da muss ich ein kleines Stück ausholen. Ich komme also aus einer richtigen kommunistischen Familie. Ne?
So Rischrot.
Ja, ich bin so aufgewachsen und bin in diesem Umfeld, war da auch also sozialisiert, ganz einfach. Und das war auch damals, fand ich das alles in Ordnung. Irgendwann habe ich angefangen, selber nachzudenken, aber das hat eine Weile gebraucht. Und ja, ich war Leiterin eines Kindergartens, was war die erste Stufe der Volksbildung. Und ich wollte immer was machen mit Kindern. Kinderpsychologie oder na, sowas. Aber ja, es hat mir viel Freude gemacht. Aber mit dem Moment, wo meine Überzeugungen sich geändert hatten, hat sich natürlich auch mein Bild auf diesen Job, den ich damals gemacht habe, geändert. Und wenn ich wovon überzeugt bin, dann trete ich dafür auch ein. Und das war nicht so sehr erwünscht. Mhm. Also da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, was da alles so gewesen
das
ist.
Heißt,
und
man hat sie gegängelt und
ja, und ich bin auch mal entlassen worden und dann musste man mich doch wieder einstellen, weil es gar nicht so einfach war. Und dann kam mein zweites Kind und das war die Rettung für die Volksbildung, weil die waren mich dann erstmal los ins Babyjahr, aber mit der klaren Ansage, nie wieder in den Kindergarten zu kommen. Mhm. Also ich hätte dann nach der Wende irgendwann, also damals wusste das ja noch niemand, ne? Irgendwann im Tante-Emma-Laden oder können, oder es gibt eine schöne Geschichte. Ein Bekannter von uns, der war Bestatter und der hat gesagt, du kannst doch gut reden, du könntest doch bei mir Trauerredner werden. Und da habe ich dann in Tolkewitz hinten gesessen und habe da mal geguckt, was so ein Bestatter macht. Und ich glaube, ich habe mehr geheult als die Verwandten dort. Also das war nicht für mich.
Reden mit Tränen in den Augen ist wirklich schwer.
Nee, das war nicht so gut.
Also es gab so eine Orientierungsphase dann.
Ja, und dann kam die Wende. Mhm. Und das war für mich wirklich ein Befreiungsschlag. Und dann war natürlich, also es war Einstellungsstopp einfach in der Volksbildung. Und ich musste gucken, was geht. Dann habe ich kurzzeitig in einem Heim für schwerbehinderte Kinder gearbeitet. Und habe dann in der Zeitung was gelesen, dass jemand, also ein Frauentechnikzentrum in Hamburg, suchte eine sozialpädagogische Beraterin. Hm. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Klang gut. Ich habe mich beworben, bin da eingeladen worden und habe dann gehört, dass die Frauen ein Projekt haben in Hamburg, was wirklich spannend klingt. Also Frauen, die nach der langen Kinderzeit wiederkommen, fit zu machen, um damals die Computer zogen ein in die Sekretariate und in die Firmen, um dort eben einsteigen zu können. Da habe ich gesagt, Mädels, ihr habt da aber einen Denkfehler. Bei uns sind die Frauen nie 10 oder 12 Jahre zu Hause mit den Kindern. Die kommen wieder gleich. Aber was passen könnte ist, bei uns geht gerade die Wirtschaft hier den Bach runter. Und viele Frauen werden arbeitslos werden. Und damit könnten die sich fit machen für die neuen Herausforderungen. Also haben wir innerhalb von 10 Minuten ein neues Konzept gemacht und da haben die mich eingestellt. Und das war hochinteressant, weil ich bin nach Hamburg gegangen und habe mehrere Weiterbildungen dort gemacht und das erste Mal in meinem Leben einen Computer gesehen, ein 286er. Oh, das war großartig.
Ja, das stimmt. Aber die haben ewig gebraucht zum Hochfahren, oder?
Egal, das war sensationell. Ich wusste, das ist meine Zukunft. Ja. Und dann habe ich bei dem Fraueninformatikverein da hier in Dresden gearbeitet, den mit aufgebaut, hat Spaß gemacht. Aber Frauen und Kinder und Behinderte waren ja damals die Verlierer der Wende. Mhm. Und so war aber auch die Denke in dem Verein. Das war nicht meins.
Also es war eher Sozialfürsorge als sozusagen Innovationslabor.
Die Frauen an die Hand zu nehmen, du kannst niemanden zum Jagen tragen. Mhm. Das geht nicht. Entweder man will und bewegt seinen Arsch oder man lässt es bleiben. Und und dann habe ich ein Angebot gekriegt und war in einer Weiterbildungseinrichtung als Assistentin der Geschäftsführung. War richtig klasse. Ich habe also gelernt, wie man Planung macht, Erwachsenenqualifizierung. Das hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann gab es einen Dozenten bei uns, der zu mir gesagt hat, du, ich kenne da hier in Dresden einen, der hat so eine kleine Weiterbildungseinrichtung aufgebaut und der sucht einen Geschäftspartner. Und da hat er uns zusammengebracht.
Netzwerke,
ganz wichtig. Und dann haben wir uns getroffen und haben uns gegenseitig erklärt, was wir wollen, wo wir hinwollen. Was unsere Werte sind. Wir haben, ich glaube, 3,5 Stunden haben wir beim Chinesen gesessen. War total spannend. Und dann hat er gesagt, du hast 3 Tage Zeit. Und er hat mir wirklich ein tolles Angebot gemacht. Er hat gesagt, pass auf, ich suche jemanden, der da richtig mitmacht. Und wenn du das bist und wenn du das willst, gebe ich die Hälfte meiner Firma ab. Ich meine, das war eine kleine Firma, wir hatten 2 Leute. Ne? Und, aber immerhin, aber es
hey,
war,
was,
er hat ja angefangen.
Angebot. Ja.
So, und dann, ich habe keine 3 Tage gebraucht, ich habe genau 2 Tage überlegt und dann bin ich hin, da haben wir uns die Hand gereicht und haben gesagt, wir machen das gemeinsam. Und das war vor 27 Jahren.
Und ist das
der Geschäftspartner, der mir immer...
Der da drüben sonst am Schreibtisch sitzt?
Ja, ganz genau.
Das ist ja hart.
Andreas Mönch, ja. Und wir zwei haben bis heute keinen Vertrag zusammen.
Was?
Wir haben uns Hand...
Ach.
doch, wir haben uns in die Hand gedrückt und das war's. Und alles, was wir besprochen haben damals, läuft so weiter. Das nennt man Vertrauen.
Bei welchem Chinesen war das? Wo muss ich mich hinsetzen? Das nennt man Vertrauen.
Ja.
Das ist eine harte Währung im Geschäft, oder?
Sehr harte Währung. Für viele funktioniert es überhaupt nie. Mhm. Und die haben die tollsten Verträge und trotzdem funktioniert es nie. Wir wussten beide, wir haben also viele, viele Gemeinsamkeiten, wie wir die Welt angucken. Aber nur einfach so ein Spruch, den wir da bei uns über dem Computer hatten. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen.
Ja.
Oder ich habe lieber ein kleines Stück von ganz viel als alles von gar nicht. Also sich nie über das Fell von dem Bären unterhalten, der noch im Wald rumläuft. Mhm. Na, also solche Dinge. Und wir haben uns bis heute noch nie über Geld gestritten.
Ja.
Das ist super. Wir haben uns immer nur über Fakten, über Dinge, die wir vielleicht unterschiedlich sehen, in der Wolle gehabt. Und das ist manchmal sehr gut so.
Also es klingt wirklich beeindruckend. Toll, wenn so eine Geschäftspartnerschaft auf Vertrauen fußt und funktioniert. Sie müssen mir jetzt auch ein bisschen vertrauen, weil wir spielen jetzt eine Runde. Wir spielen Entscheiden oder Leiden.
Okay,
ganz vorsichtig, sagen Sie das. Das hier ist der Entscheidungsbeutel. Hier sind Entscheidungssituationen drin. Ich ziehe eine und lese Ihnen vor. Mhm. Danach sind Sie dran, ziehen und lesen mir vor.
Gut.
Und, na, das ist, weiß ich noch nicht. Viola Klein, lieber jeden Tag Fleisch essen müssen oder alles, was gegessen wird, schmeckt nach Hühnchen?
Dann lieber jeden Tag Fleisch.
Was essen Sie gerne?
Ja, ich esse schon gerne ein Steak. Das ist für mich, ja. Okay. So mit einem schönen Salat dazu, das ist was Tolles.
Kochen Sie auch selber gerne?
Sehr.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Schön.
So.
So, jetzt andersrum.
Bin ich ja gespannt.
Ich auch.
Oh. Lieber eine Woche Vorstandsklausur oder eine Woche in der Kinderkrippe arbeiten?
Wie schade, das war eigentlich für Sie gedacht. Ich würde die Vorstandsklausur nehmen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich mit meinen eigenen kleinen Kindern ganz gut klarkomme, aber mit dem Rest, also den Kindern von anderen Leuten, irgendwie nicht so richtig. Das sollen die mal selber machen.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen? Hätten Sie noch Lust, mal so?
Ja, ich war jetzt gerade in Kapstadt und habe dort im Blickisdorp in unserer Kindereinrichtung mitgearbeitet. Das ist wunderbar.
Ja.
Ja. Also dort spricht man aber Afrikaans und Xhosa und Englisch.
Mhm.
Aber das war interessant. Ich habe auch vorgelesen und habe mit den Kindern gespielt. Das ist einfach schön.
Okay. Ich habe noch eine für Sie. Sie waren ja auch in Erwachsenenqualifizierung tätig. Wären Sie lieber die beste Teilnehmende in einem schlechten Seminar oder die schlechteste Teilnehmende in einem guten Seminar?
Das ist eine ganz schwere Frage. Aber ich glaube, dann würde ich lieber in das gute Seminar gehen und habe eine ganze Menge, was ich mitnehmen kann.
Ja, andersrum fände ich, glaube ich, auch schlimmer. Sie noch einen, ich noch
einen. Ja, gut. Lieber immer 10 Minuten zu früh oder immer 20 Minuten zu spät?
Ich hasse zu spät kommen.
Ich auch.
Ich finde es wirklich furchtbar. Es passiert manchmal und dann schäme ich mich im Grund und Boden und verliere nochmal 10 Minuten, mich dafür zu entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Aber 20 Minuten zu früh finde ich irgendwie ganz okay.
Ich bin meistens 30 Minuten zu zeitig da.
30 zu?
Zu zeitig. Immer.
Ach so.
Ich setze mich dann noch irgendwo hin und trinke einen Kaffee.
Okay.
Ja.
Letzte für Sie und ich habe eine Ahnung, wie es ausgeht, nachdem ich erfahren habe, wie viele Schuhe Sie haben. Lieber Shopping Queen oder Germany's Next Topmodel?
Weder noch. Nee. Also das mit dem Shopping und den Schuhen, das ist also Schuhe. Jeder hat einen Vogel. Andere haben, und das ist eben mein Vogel. Und wenn ich so ein paar schöne Schuhe sehe, manchmal schleiche ich drum rum und lasse es und dann ärgere ich mich hinterher.
Aber es hält auch nicht lange an, oder?
Es gibt ja auch immer wieder so viele und so schöne und so wunderbare. Und dann habe ich letztens eine junge Unternehmerin gecoacht. Und die macht Schuhe.
Oh. Ja, aber ist ja klar, haben sie kein Gehalt genommen.
Da musste ich, da musste ich durch.
Das war Entscheiden oder Leiden mit Viola Klein. Wenn ich Sie vorher gegoogelt habe und jetzt auch, wenn wir reden, dann entsteht bei mir ein bisschen der Eindruck, dass es hier vor mir sitzt eine Frau, die im Leben hart gearbeitet hat und der aber auch manche Gutes widerfahren ist, weil sie vertraut hat, weil sie sich darauf eingelassen hat, weil sie bereit war, sich auf Menschen einzulassen. Und ich habe auch den Eindruck, Sie veranstalten ja die Hope Gala und sammeln Geld für Hilfsprojekte in Afrika. Ich habe den Eindruck, Sie bemühen sich auch sozusagen, Gutes in die Welt zu bringen. Wie funktioniert das? Ich bin in der Society nicht zu Hause, aber Sie sind es. Also wie funktioniert die Hope Gala und was machen Sie?
Tja, also, das wäre eine eigene Postcard. Das könnte ich jetzt, ja, Podcast, das könnte ich also voll füllen. Sie merken schon, das ist mein Herzensprojekt. Ja. Also wir haben eine Stiftung in Südafrika und die ist der Deutschen AIDS-Stiftung angegliedert. Ja. Wir waren auch kontrolliert darüber und das ist auch gut so.
Und Sie waren gerade bei einem Projekt, ne?
Ich war jetzt gerade in Südafrika und habe also dort an der Bordsitzung teilgenommen und ich arbeite immer eine Woche in den Townships und zwar in unterschiedlichen Townships. Wir haben inzwischen dort unten 36 Mitarbeiter, alles Menschen von da unten. Mhm. Wir haben einen eigenen Studiengang an der Universität in Stellenbosch zum Community Health Worker. Wir haben zwei Ärztinnen, die im Projekt arbeiten. Wir kümmern uns darum, dass HIV-infizierte junge Frauen ein gesundes Kind auf die Welt bringen können. Mhm. Und das geht.
Das was?
Ja, das geht, indem man die junge Frau bis zum vierten Schwangerschaftsmonat testet, feststellt, wie ist die Viruslast, die dann auf Medikamente bringt, entsprechend die für sie ausgerechnet sind, sodass die Viren nicht mehr nachweisbar sind im Blut. Die Schwangerschaft wird so kontrolliert gestaltet. Schonende Entbindung ist wichtig. Sofortiges Testen wieder, wie sieht das aus? Kann die Frau stillen oder nicht? Und wenn das alles passiert in diesem Kontext, kann das Kind gesund zur Welt kommen? Und zwar haben wir eine Zahl erreicht, von Anfang 70% Übertragung Mutter-Kind sind wir bei unter 2%.
Das ist ja krass.
Das ist krass, ja. Wir betreuen,
das wusste ich überhaupt nicht, dass das geht.
Das geht, ja. Wir betreuen 800 Geburten
okay.
im Monat.
Was?
Und,
mit den zwei Ärztinnen? Und
ja, ja. Und das ist irre. Wenn ich das Ärzten erzähle und wie wir vorgehen, das versteht immer niemand. Mit dem unglaublichen Engagement der Leute von da unten. Sie rechnen mal zurück jetzt, die letzten 4-5 Jahre ist uns das gelungen. Wir sind immer ständig weiter runter mit der Infektionsrate, also Übertragungsrate Mutter-Kind. Das bedeutet, ganz, ganz viele hunderte Kinder sind gesund auf die Welt gekommen, weil die Hope-Gala Geld eingesammelt hat, was wir darunter schicken.
Und die Hope-Gala ist also in Anführungszeichen klassischer Charity-Ball oder Charity-Gala?
Ja und nein.
Oh, jetzt.
Ja und nein. Also, die Gala ist so ein Zwischending, da können sich viele noch erinnern, oder sowas wie ein Kessel Buntes. Ja, eine ja. Show, ein Kessel Buntes, wo alles drin ist, von Klassik bis Rock. Und die Idee kam damals aus dem Gespräch mit Harry Belafonte. Mhm. Ich habe den nämlich gefragt, wie hast denn du das gemacht? Der hat so viel Geld gesammelt für die Anti-Apartheid-Geschichten. Mhm. Tja, und der sagt es ganz einfach, mach doch eine Gala, lad reiche Leute ein und die bringen alle einen Scheck mit. Das ist natürlich in Dresden nicht ganz so einfach.
Ich wollte gerade fragen, was müsste ich tun, aber ich habe schon verstanden.
Nee, einfach ein Ticket kaufen, das reicht uns schon. Ja. Weil alles das, was da übrig bleibt, ne, an dem Abend, wird gespendet. Mhm. Und die Gala selbst wird finanziert mit Sponsoren. Mhm. Also so, dass da wirklich zum Schluss 150 200, bis 200.000 Euro übrig bleiben, das ist schon toll. Mhm. Kann man viel damit machen. Und die findet einmal im Jahr statt. Ich spreche über 3 Jahre vorneweg schon mit Künstlern, die dann alle nach Dresden kommen. Viele von denen das erste Mal.
Machen Sie dann auch Ihre Stadtführung?
Auch die mache ich, ja, natürlich, habe ich gemacht. Mit Paul Potts zum Beispiel bin ich hier durch die Stadt gegangen und habe dem die Stadt erklärt. Also die kommen nach Dresden ohne Honorar. Mhm. Und deswegen kriegen die Rundumbetreuung sonst, weil wir sagen, da haben wir ganz viele Leute, die uns unterstützen. Mhm. Und die halbe Stadt macht mit. Mhm. Wir haben ein Autohaus, die machen den Shuttle. Der Christian Schleicher von dem Autohaus, der hatte auch die Idee, dort also mehr zu tun. Und ja, sowas machen wir. Mhm. Die Leute, die Gäste, die hierher kommen, betreuen. Ich habe ganz viele, die mir sogar sehr, sehr wichtig sind, viele Unternehmer, viele verantwortliche Vorstände von großen Unternehmen, die hierher kommen. Ob das eine Ingbank aus Amsterdam ist oder aus Zürich oder aus Norwegen oder aus Dänemark. Vorstände von großen Unternehmen, die teilweise das erste Mal im Osten oder in Dresden sind und viele von denen kommen wieder. Mhm. Tolle Geschichte, Wirtschaftsförderung für die Stadt, ein tolles Projekt, ein internationales Projekt und das finde ich.
Und es läuft. Läuft ja. Gut, ja.
Ja.
Jetzt steht die 15.
Die 14. dieses Jahr.
Die 14. Jahr. Steht ja. 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 Wahnsinn. Das führt mich aber zu einem spannenden Thema, Wirtschaftsförderung und soziales Unternehmertum, will ich es mal nennen. Also Sie sind Unternehmerin und Society engagierte Dame und will Gutes tun. Mit Blick auf den Freistaat wird ganz oft sozusagen über Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftsstandort Sachsen gesprochen. Und Sie zeigen meiner Meinung nach, dass sich das beides nicht ausschließen muss. Also Wirtschaftlichkeit und Fürsorge, Mitmenschlichkeit und Gewinn. So was Sie. Was denken Sie, wie könnten wir denn den Wirtschaftsstandort Sachsen möglicherweise weiter nach vorne entwickeln? Also wir haben vorhin auch schon über die Region hinter Bautzen Richtung Görlitz und Zittau gesprochen. Was könnte man denn machen?
Also jetzt, ich habe jetzt kein Rezept dabei. Ja, ne? Wenn ich ja den Bogen rausholen würde.
Sonst hätte sich Martin Dulich schon dreimal mit Ihnen getroffen.
Und auch wir haben uns schon dreimal getroffen. Also so ist nicht. ich glaube, da gibt's viele Dinge, die bereit sein müssen, um dass das ausstrahlt. Aber ich habe doch gerade von der Hubgala erzählt. Mhm. Das hilft nicht nur mir und meinem Unternehmen bekannter zu werden. Es macht Leute darauf aufmerksam, dass man was ändern kann, wenn man was ändern will. Mhm. Und wir tun das ja nicht hier unmittelbar in Dresden. Wir nutzen nur die Struktur, die es hier gibt, diese schöne Stadt, dieses wunderbare Schauspielhaus und diese tollen Leute, Sponsoren, diese Unternehmen, die sich dafür stark machen und tun was sehr wohl registriert wird außerhalb von Sachsen. Wie oft ich in Berlin darauf angesprochen werde. Oder in München, ich halte einen Vortrag, kommt anschließend einer zu mir, sind Sie nicht die diese Hubgala macht? Mhm. Ja.
Also tu Gutes und rede drüber und mach den Standort dadurch attraktiver.
Ganz genau so. Ja. Und das verstehen andere sehr gut. Wir haben das gelernt inzwischen. Ich finde, dass diese Verbindung von vielen Dingen oder auch das Herausstreichen, was hier geht, die Kinderbetreuung hier. Viele der Mitarbeiter, die wir in Hamburg oder München haben, die beneiden uns hier. Mhm. Also mehr davon zeigen, dass es geht. Wir haben so viele positive Dinge, die es gibt. Sollten wir da einfach, damit müssen wir klappern gehen. Mhm. Ich erzähle das ja auch gern und habe auch also Mitarbeiter schon von München nach Dresden gelockt damit. Mhm. Ne? Also das ist schon möglich. Also diese positiven Dinge in den Vordergrund stellen und sagen, ihr dürft mittun.
Das passt vielleicht auch. Es gab eine Volksfrage, vielleicht passt das auch. Ich stelle die mal gleich. Hörerinnen und Hörer sind aufgefordert, Fragen an meine Gäste zu schicken oder an mich. Und jetzt bei Instagram kam eine Frage rein von Sachsenzegge. Ich formuliere die Frage mal ein bisschen um, weil der Satzbau nicht hundertprozentig Sinn macht. Aber was ist der Weg, um Dresden auch als weltoffene Stadt bekannt zu machen, anstelle nur des Labels Pegida-Hauptstadt? Vielleicht knüpft das genau an das an, was Sie gerade schon gesagt haben. Aber
Ich habe in Facebook einen ganz, ganz großartigen Film, einen Imagefilm über Sachsen gesehen. Und alles, was da drin vorkam, kann ich so unterschreiben. Mhm. Denn der muss eben in Kinos gezeigt werden. Ne? Da würde ich mal eine Kampagne machen. Ich finde diese Kampagne, So geht Sachsen.
Sächsisch, ja.
Oder So geht Sächsisch. Die finde ich klasse. Mhm. Die finde ich wirklich klasse, weil viele Dinge, die hier in Sachsen passieren, ja wirklich gut sind. Und wir haben tolle kleine Unternehmen, die alle inzwischen hier verwurzelt, stark verwurzelt sind. Und das können richtig große Bäume werden. Aber wir müssen die hegen und pflegen. Mhm. Ja, wir dürfen die nie vertreiben mit irgendwelchen Dingen, die also einen Wirtschaftsstandort nie gut tun. Mhm. Lasst doch die Leute mal tun. Reguliert doch nie so viel.
Ja, gut, ja. Das müssen Sie sagen.
Ja, das ist einfach so. Ja. Das ist, wenn noch gar nicht mal in meiner Branche, wenn ich mir angucke an dem schönen Platz rund um die Frauenkirche, müssen denn alle Schirme gleich sein? Na? Ist das für die Gastronomen nie völlig egal? Der eine kann doch rote, der andere kann blaue und der nächste grüne haben. Das ist bunt. Lass doch mal bunt zu.
Ja, aber da würde doch die barocke Perle an der Elbe würde doch plötzlich an Qualität verlieren und es wäre halt nicht mehr Bonbon-Rosa
Disney-mäßig. Die würde bunt sein. Und das ist doch das, was wir brauchen. Wir brauchen doch nie Disney hier. Wir brauchen das wirkliche Leben, aber das Leben, was wirklich, ja, was Leute mitgestalten wollen. Und ob da jetzt der Aschenbecher vom Kempinski 2 Meter nach links oder rechts steht, ganz ehrlich, ist das entscheidend für das Wohl dieser Stadt? Aber damit beschäftigen sich Behörden bei uns. Da kriege ich die Krise. Ich glaube, uns scheint es zu gut zu gehen.
Ja, wenn wir über den Aschenbecher vom Kempinski reden können, ja, auf
jeden Fall. Hat mir der Hoteldirektor erzählt, da war ich.
Das waren die Volksfragen. Herzliche Einladung und Erinnerung. Ihr könnt jederzeit an meine Gäste Fragen stellen. Herzlichen Dank. Okay, das können Sie jetzt jederzeit tun. Wann?
Ja, das muss ich noch tun, weil ich kann ja die Sendung nie verlassen, ohne zu sagen, dass am 16. November die 14. Hubgala ist.
Ja, genau. Da muss ich aber fragen, was kostet ein Ticket?
Ja, das finden Sie auf der Webseite www.hubgala.de.
Geschickt platziert. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes.
Ja,
und ich
gucke
mal, ob ich mir ein Ticket leisten könnte. Vielen Dank. Das ist natürlich also ein wichtiger Hinweis. Klar, es geht um eine gute Sache. Und man kann, wen kann man dieses Jahr treffen? Sie haben ja schon Künstler vor 2, 3 Jahren angesprochen.
Ach.
Spontan jemanden?
Nee. Sag ich nie. Aber neugierig sein. Wir haben ja bald eine Pressekonferenz und da werden so die ersten Namen.
Meine Güte.
Die ersten Namen platziert.
Die ersten Namen werden so fallen gelassen. Okay. Ja. Ja, Frau Kleinmensch, was soll ich sagen? Herzlichen Dank. Das war ein. Ich habe wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank. Ich habe was gelernt über Ost-West-Geschichte und über das, wie es Buschgeld kannte ich noch nicht.
Ja, also da gibt es noch ein paar Storys, die wir mal bei einem Bier besprechen könnten oder bei einem Glas Wein in dem.
Sehr, sehr gerne. Was wird Ihr Tag heute noch bringen?
Oh, ich habe heute Abend einen Abendtermin, da freue ich mich drauf. Jemand, den ich lange nie getroffen habe, hier in Dresden. Schön.
Schön. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, so zwischenrein. Das war, ich habe. Letzte Woche habe ich Sie angefragt, am Donnerstag. Am Freitag haben Sie angerufen und gesagt, ich bin gerade aus Afrika zurück. Im Juli. Ach nee, warten Sie mal. Und dann haben Sie im Kalender gerollt und gescrollt und dann war heute Abend 17 Uhr. Herzlichen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Danke für die Einladung. Euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und das muss ich noch sagen, das habe ich am Anfang vergessen. Herzlichen Dank vor allen Dingen für eure Kommentare und Gästevorschläge. Ich habe in den letzten 3 Sendungen sehr offensiv aufgerufen und ihr habt das sehr, sehr, sehr ernst genommen. Das hat mich sehr gefreut. Es war jetzt ein bisschen still im Mai, es war Europawahl und Kommunalwahlkampf und ich habe gedacht, kann ich gerade so richtig podcasten? Ich weiß auch noch nicht, aber es wird ja noch ein bisschen weitergehen und in etwas unter 100 Tagen ist Landtagswahl im Freistaat Sachsen und da müssen wir auch nochmal genauer hingucken auf die politischen Parteien und die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Und ich werde auch ein bisschen die Landpartie fortsetzen. Kamenz kommt noch vor und 1, 2 andere Orte in Sachsen. Ich bin sehr gespannt. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt erneut. Herzliche Einladung, Kommentare dazulassen bei Instagram, bei Facebook. Ach, und bei Instagram könnt ihr spielen, entscheiden oder leiden. Das, was Viola Klein und ich heute gespielt haben, die Fragen stelle ich euch dann bei Instagram in der Story. Wenn die Sendung veröffentlicht wird, schaut mal rein. Das war's von mir.
Und mir.
Dankeschön, macht's gut. Tschüss.
Danke.